In den USA ist auffallend zum Beispiel, dass die meisten Athleten bis in die NFL hin ihren Highschool-Trainer mehr in Erinnerung haben als dann die weiteren Trainer. Also die Jugendzeit, die prägende Jugendzeit während der Pubertät, nach der Pubertät, hat so eine massive Bedeutung für uns, dass man da als Jugendtrainer extrem aufpassen muss und wissen muss, was man da tut.
Herzlich willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Martin, was war so los die letzten Tage? Wie geht's?
Guten Morgen. Ja, immer viel. Es ist immer viel los bei mir. Wir hatten ja unser drittes Minicamp am Wochenende in Stuttgart. Wir sind nach wie vor daran, den Kader zusammenzustellen. Ich denke, wir sind da jetzt relativ weit. Man kann sagen, wir haben jetzt so 75 bis 80, vielleicht sogar 85% unserer Spieler zusammen. Und wir fangen jetzt an, mit denen hier in Stuttgart zu trainieren und warten jetzt alle ganz sehnsüchtig darauf, dass dann irgendwann eben die amerikanischen Spieler dazukommen und die anderen aus Europa dazukommen, dass wir dann einfach richtig loslegen können. Man spürt die Spannung, es geht langsam los.
So muss es sein, ist auch nicht mehr allzu lang. Was bedeutet Minicamps eigentlich genau? Da ist ja auch öffentlich, glaube ich, soweit, dass man da zuschauen kann zumindest.
Ja, man kann bei unseren Minicamps zuschauen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Es geht aber hauptsächlich darum, unsere regionalen Spieler zu coachen, also die Spieler aus der Region Stuttgart zusammenzubringen. Wir nennen das so Installs, denen schon so die ersten Schritte unseres Playbooks zu erklären, Drills zu implementieren, wo man sagt, das werden die Drills dann, die wir über die Saison machen, worauf wir Wert legen und dann natürlich auch Stärken und Schwächen der Spieler erkennen.
Okay, also es ist zur Vorbereitung von den regionalen Spielern dann gedacht. Und trainiert ihr da dann schon auf Vollkontakt oder?
Nein, wir haben bei den Minicamps noch keine Ausrüstung an. Es geht da mehr um Footwork, also wie ja fast in allen Sportarten. Ich glaube, Schach können wir ausnehmen, aber sonst geht ja das meiste über die Beine. Auch Football ist ein Laufsport. Also die Beine sind wichtig, sich in Position zu bekommen, in richtige Winkel zu finden. Und all diese Sachen macht man dann auch schon ohne Ausrüstung. Da braucht man jetzt keinen Helm und keinen Schulterschutz dazu.
Trainiert ihr dann Spielzüge auch oder geht es mehr um die Athletik, um die Schnelligkeit? Und
es geht um Wege. Also es geht schon auch um Spielzüge, aber noch in ganz geringem Maße. Das ist alles Basiswissen, was jeder Footballspieler weiß. Aber hauptsächlich geht es tatsächlich darum, zu antizipieren, zu sehen, was passiert, wenn, was wird gemacht, wie. Solche Dinge, dann hat ja jede Mannschaft ihre eigene Terminologie, also wie nennen wir etwas. Und das sind die Dinge, die wir jetzt einfach da schon lehren.
Die Spieler aus USA und Europa, die bereiten sich dann selbst persönlich allein vor und kommen dann. Wann kommen die?
Wir planen das Erreichen oder Eintreffen der Spieler in der letzten Aprilwoche, damit sie sich auch akklimatisieren. Laut dem Regelwerk dürfen wir ja mit den Importspielern erst ab dem Mai trainieren. Und das ist eben, es gibt so eine Competitive Balance Regel in der Liga, dass man einfach da alle gleich behandelt. Und so erwarten wir die Spieler so Mitte April werden sie kommen, dann kriegen sie so ein bisschen Zeit, sich zu akklimatisieren, sich zurechtzufinden. Und von da aus dann geht es ab dem Mai los in, ihr nennt es Camp, ins Camp. Und dann haben wir eben 5 Wochen Zeit bis zum ersten Spiel.
Und wie viele neue US-Spieler hast du jetzt dabei und wie viel von der letzten Saison dann noch? Ist das schon fest?
Ja, also der David Mesa, unser Tight End, kommt ja wieder in der Offense. Ja, und dann schon auch noch, ist jetzt noch nicht bekannt gegeben, aber man wird noch bekannte Gesichter sehen, ja.
Okay, sehr schön, ja. Gut, dann wollte ich mich mal noch bedanken, denn jetzt sind die ersten 3 Folgen sind außen. Ich wollte mich bedanken bei allen, die uns jetzt mit unterstützt haben, auch auf Instagram, auf Twitter und Facebook, mit auch die Folgen ein bisschen geteilt haben, dadurch auch in unserem Gewinnspiel teilgenommen haben, denn wir haben es wirklich mit dem Podcast zur Mission gemacht, den Sport greifbarer für euch zu machen, größer werden zu lassen, den positiven Vibe, den die ganze Football-Community in Deutschland auch nach außen trägt, den möchten wir hier mit dem Format mit unterstützen, diese Werte mit Respekt, Anstand und ähnlich wie es die Bromantik auch rüberbringen, das sehe ich genauso, möchten wir hier mit nach außen geben. Von dem her freut es mich riesig, dass ihr so auf die Inhalte mit reagiert und antwortet und ihr mir das sagt, boah, ja, echt ein cooles Format und das macht echt riesig Spaß. Da wollte ich mich wirklich bedanken bei allem, die da so mit dabei waren. Da kam zum Beispiel auch von Steffen die Nachricht unter dem Post, unbedingt reinhören. Unsere fränkische Trainerlegende berichtet aus dem Nähkästchen. Und ich denke, das können wir hier auch mit bestätigen, dass das Format so ankommt. Ich habe auch gestern noch mit Björn und Annik von der Search Patrol telefoniert. Der sagt auch, er findet es mega spannend, die Themen, die wir rüberbringen, wirklich die ganzen Insights, so von wie alt das Format jetzt so ist. Ich als Fan, du als 40 Jahre Football-Erfahrung in Deutschland. Da kommt einiges zusammen und das möchten wir nach außen bringen. Und Björn von der Search Patrol, die haben einen Muscle Car, ein US-Car mit über 453 PS, 8 Zylinder. Und er hat gemeint, bei dem Gewinnspiel, er möchte mit unterstützen. Er wirft noch mit rein, dass man da mal mitfahren kann, so 30, 40 Minuten mit dem Muscle Car. Hat er mit seiner Frau, mit Annik, da das eben mit ausgemacht und würde das Gewinnspiel damit unterstützen. Denn die möchten auch mit der Search Patrol den Football weiter unterstützen. Die haben da das Auto bekleben lassen und waren beim ersten FAT, beim Auswärtsspiel in Frankfurt, haben sie euch, Martin, damals mit dem Bus begleitet, sind mit reingefahren, hatten das Auto dann vor dem Stadion in Frankfurt dann stehen lassen. Und da war ein riesen Andrang. Die ganzen Frankfurt-Fans von der Galaxy waren auch mit da und alle haben das Auto bewundert. Und Martin, du durftest ja auch schon mal mitfahren.
Ja, ich durfte auch schon damit fahren, ein Stück. Wir haben noch eine Autobahnfahrt ausstehen. Das hat damals zeitlich nicht geklappt. Das ist schon toll, dann so ein Auto mal zu fahren. Aber ich will jetzt da mal ein Stück zurückgehen. Das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, dass du im ersten Jahr der Search Leute hast, die sich damit so identifizieren, dass sie ihr Auto bekleben lassen. Und jeder, der das Auto gesehen hat, ich weiß nicht, gibt es ja bestimmt Bilder auch auf den sozialen Medien.
Ich verlinke es in den Shownotes, ja.
Das ist ja irre, dass es Fans gibt, die sagen, hey, wir stehen so dahinter, unser Auto wird so beklebt. Und dann hatten sie in Frankfurt auch dieses Blaulicht- oder Rotlichtsystem noch mit dabei. Und das war schon eine Show für viele. Ne? Da fährst du nach Frankfurt rein und wir würden begleitet oder vorgefahren mit dem Search Patrol Auto. Auch bei uns, wenn wir im Training sind und die Search Patrol fährt vor, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und unser Marketing-Team beziehungsweise auch das Merchandise-Team hatte ja dann letztes Jahr also echt eine super Idee. Und dann haben die in einem gewissen Umkreis, wenn du bei der Search was bestellt hast, dann hast du das von einem Spieler bekommen, der das mit dem Search Patrol Auto ausgefahren hat. Also der Björn hat es dann da hingebracht, ein Spieler stieg aus und hat dann geklingelt in Ausrüstung und hat dir die Sachen übergeben. Geil. Also das ist richtig toll. Das ist schon echt ein Hammer, was der Björn und seine Frau da auf die Beine stellt. Das ist bewundernswert, wie die dabei sind. Und das auch unterstützen und supporten, das ganze Programm. Da an der Stelle mal vielen Dank an den Björn und seine Frau.
Ja, vor allem, die sind ja aus Eigeninitiative. Die haben selbst gesagt, hey, hier, sie haben dieses US-Car, dieses Muscle-Car, Football, das passt irgendwie zusammen, sind auf die Search zugegangen, haben gesagt, okay, was können wir da machen? Wir würden es bekleben, wenn ihr es mit unterstützt. Ja. Wir fahren durch Stuttgart. Und so ging es dann los. Mhm. Und die wollen dann wirklich den Football damit dann größer nach außen bringen. Ne?
Ja. Ja, und das tun sie auch. Ne? Also das Auto ist ja ein Hingucker. Ne? Das ist ein Eye-Catch.
Und du bist auch schon mal gefahren damit?
Ich bin damit gefahren, ja. Und das fährt sich auch schön. Das röhrt schön. Das ist ein Achtzylinder. Das hört sich gut an. Auf alle Fälle.
Genau. Also, das wird am Gewinnspiel auch noch zusätzlich mit verlost zu. Wie viele Tickets bekommen wir jetzt von der Search?
Zwei
Tickets, genau. Ja, also wir verlosen zwei Tickets von der Stuttgart Search für alle, die uns die nächsten ein, zwei Folgen noch mit unterstützen, das posten, reposten, uns mit verlinken, dann sehen wir das. Dann gibt es einmal 2 Tickets für Stuttgart Search und noch separat was verlost, dass ihr mit der Search Patrol, mit dem Muscle Car mitfahren dürft. Und zwar am 9. und 10. April ist in Stuttgart wieder Minicamps am 9. Und das ist auch öffentlich, da könnt ihr auch zuschauen und da ist Björn auch vor Ort oder Annik, dann könnt ihr da mitfahren mit dem Auto, das wäre dann am 9. oder am 10., je nachdem, wie es da euch reinpasst, weil während der Saison sind die beiden am Spieltag sehr beschäftigt, weil die komplett mit unterstützen, alles am Stadion mit Merchandise und alles mit aufbauen, muss sehr viel vorbereitet werden, damit so ein Spieltag auch stattfinden kann. Aber da würde es ganz gut passen, ansonsten finden wir noch einen anderen Termin. Und am 10. April hat Jakob Johnson auch schon gepostet auf Instagram, da findet ein Football-Camp statt für Jungen und Mädchen zwischen 11 und 18 Jahren. Und Martin, du bist auch mit dabei.
Ja, da macht die 24/7 Football School, die der Andy Meyer ja führt und federführend ist. Der hatte die Idee, dass man da ein Camp machen kann für Jugendliche. Und der Jakob Johnson ist ja Stuttgarter und hat sich da bereit erklärt und ist da gerade in Deutschland und ist mit dabei als Trainer, als Unterstützer. Wir können da auch noch nicht so sehr viel sagen, aber da wird es noch ein paar Überraschungen geben für die Fans und für die Leute und für die New England Patriots Fans in Deutschland, so dass wir da ein großes Event haben. Ich weiß, wenn man aus dem Nähkästchen plaudert, ich weiß, dass sich schon ganz viele Jugendliche interessiert haben dafür, dass schon über 100 Kids sich anmelden wollen, obwohl die Anmeldung, glaube ich, erst am 10. März aufgemacht wird, hat der Andy gesagt. Er war schon, ganz hat mich angerufen, sagt, Martin, wir hatten das draußen, der Jakob hat es gepostet und nach einer halben Stunde kamen schon die ersten Anfragen. Aber es wird ein Riesencamp in Stuttgart. Wir machen ja diese Camps schon länger, immer wieder für Jugendliche. Und jetzt eben mal unterstützt vom Jakob Johnson, was eine Riesensache wird und auch den Football in Stuttgart sicherlich noch mal ein Stück weiterbringen wird, einen ganz großen Schritt. Und der Jakob ist ja, also der ist Football begeistert und er ist ja jemand, der in der NFL spielt, aber nie vergisst, dass Stuttgart seine Heimat ist und auch ganz viel supportet, auch die Search unterstützt, da als Gesellschafter, als Co-Owner mit dabei ist, hat auch immer gesagt, es ist sein Traum, mal eine eigene Footballmannschaft zu haben. Also das sind alles Schritte, die wirklich sehr positiv sind für die Zukunft des Footballs.
Ja, das denke ich auch. Also er wird da riesen Vibe mit da generieren für den Football in Deutschland, in Europa an sich. Und das finde ich mega schön, ja. Dass er das mit unterstützt. Genau. Und dann habe ich auch noch Sprachnachrichten für euch. Und zwar,
okay.
Die erste spielt jetzt einfach mal ab und dann, du kennst die Person, Martin, sagen wir mal so.
Okay.
Hallo, ihr alles. Hallo, Martin. Hier spricht Daniel Höppner. Ich hatte bei Martin Handelmann meinen Trainerschein gemacht und er ist eigentlich der Mentor für mich gewesen, um diesen Sport, den wir alle lieben, weiterzuleben und weiterzubringen, die Coaches auch selber weiterzubringen, die Spieler natürlich weiterzubringen und selbst nie aufzugeben und diese Liebe zum Football nicht zu verlieren. Ein ganz guter Spruch von Martin, die Liebe vergeht, Football bleibt. Und genauso ist es auch. Ich könnte jetzt noch weiterreden, was ich von Martin alles gelernt habe. Das ist jede Menge und ich bin froh, dass ich Martin als meinen Mentor beschreiben kann. Vielen Dank, Martin. Vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, Daniel, schön. Sehr schön. Ja, das sind die Momente, für die man es tut. Ne? Diese Menschen zu berühren und diese Menschen mitzunehmen, das sind sicherlich die Momente, wofür man das auch sehr gerne macht.
Ja, ich habe auch ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Und ja, also er meinte, ihr kennt euch schon seit 15 Jahren, über 15 Jahren von den Franken Knights damals her noch. Ja. Da hat er dich das erste Mal auch kennengelernt. Und er hat mir dann so erzählt, na, dass halt so jeder Coach ist so sein eigener Typ und jeder hat so sein eigenes Bild vom Football, wie man das coachen muss. Allerdings, manche Coaches lassen sich auch nichts einreden. Aber Daniel sagt dann, du musst dir ja auch nichts einreden lassen, allerdings deine Erfahrungen sammeln, deinen eigenen Weg gehen. Und ja, da braucht man den Mentor wie dich.
Puh, ob man jetzt einen Mentor wie mich braucht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man braucht einen Mentor, ja. Oder man braucht etwas, das einen bestärkt. Für mich war das immer der Bob Nielsen aus den USA, den ich relativ früh in meiner Trainerkarriere kennenlernen konnte und auch mit ihm zwischenzeitlich sehr gut befreundet bin. Und man muss dann aber natürlich seinen Weg finden. Am Anfang, in jungen Jahren, wenn man seinen Weg noch nicht richtig gefunden hat, ist es sicherlich so, dass man ein Vorbild hat. Und dann versucht man wahrscheinlich ganz normal, so war es bei mir, dass man meint, man müsste so sein wie derjenige. Und im Laufe der Zeit merkt man aber oder spürt man, dass man das nicht braucht, sondern man muss seinen Weg finden. Denn man muss ja authentisch bleiben. Und manche Dinge kann man nicht nachmachen, sondern man ist so, wie man ist und man bleibt so, wie man ist. Und man steckt in seiner Haut, in seinen Ängsten und Sorgen ist ja jeder gefangen. Und mit denen müssen wir alle leben. Und die müssen wir aber auch aufarbeiten, bearbeiten. Und dann kommt unsere eigene Persönlichkeit irgendwann zum Tragen und zum Vorschein. Und genauso ist es, was ich oft jungen Trainern mitgeben möchte, ist, dass sie relativ schnell versuchen, ihren Weg zu finden, weil es sich dann leichter coacht. Du musst keine Zeit damit verschwenden, noch zu überlegen, wie würde denn der das machen oder wie würde der das machen. Allerdings reift dich das ja auch. Also diese Überlegung, wie würde denn der das machen, bringt dich ja zu dem Punkt, dass du nachdenken musst, okay, der würde es wahrscheinlich so machen, aber bin ich das? Also möchte ich das so machen? Will ich es vielleicht anders machen? Und das sind Dinge, die ein Mentor für einen gibt und die einen auch reifen lassen und wachsen lassen in seiner Aufgabe.
Ja, und die hast du für Daniel gemacht anscheinend. Also du warst der ihm den Weg mit vorgegeben hat, obwohl er sein eigenes Ding nach wie vor gemacht hat. Und er findet es auch klasse, dass da jetzt dein Name fällt, dass du nach außen gehst, dass du möchtest, dass deine Nachricht verstanden wird, denn er findet es wichtig, dein Fachwissen da, dass das mit nach außen geht. Er war auch immer total fasziniert von dir, dass du nie abfallend jetzt auf kleinere Coaches irgendwie herunterschaust, sondern dass du die immer auch unterstützt und immer da bist und die lieber mal noch hinten den Arsch trittst, dass sie weitermachen sollen. Das fand er auch gut und hat dann noch eine weitere schöne Sprachnachricht geschickt. Da hören wir jetzt nochmal rein.
Hey. Wie du vielleicht weißt, auch der Martin kann anstrengend werden und kann auch mal sauer sein. Aber genau, das ist die richtige Mischung, was er hat. Ja. Und er ist ein unglaublich ehrgeiziger Trainer. Also was im Football geht, ich weiß, dass er im Kraftraum technisch und leichtathletikmäßig ist er auch brutal engagiert und weiß halt auch viel.
Also, du bist sehr faszinierend und motivierend für andere. Wie nimmst du dich selber da mal wahr, wenn du sagst, hey, du bist doch mal anstrengend? Wie hältst du da für dich die Balance, die Menschen, die du coachst, trainierst, bei Laune zu halten?
Ich bin ja auch für mich anstrengend. Ne? ich weiß es nicht. Also, ich sehe mich jetzt, es ist schön und ich freue mich und ich hoffe ja auch jetzt am Wochenende den Daniel zu sehen. Ich halte wieder Vorträge vor Trainern am Wochenende. Aber ich selber sehe mich eigentlich jetzt nicht so. Es hat vor langer Zeit mal ein Spieler zu mir gesagt, Trainer, du bist vom Ehrgeiz zerfressen. Ich weiß es nicht, ich möchte halt Dinge richtig machen. Also gerade in diesem Sport, ich finde die Bewegung faszinierend, ich finde den Sport faszinierend. Und ja, ich mag den Sport, also das ist sicherlich meine Leidenschaft, ist dieser American Football. Und wenn du so eine Leidenschaft hast, dann glaube ich auch, willst du es ja gut machen. Dann willst du ja nichts verpassen, dann willst du es einfach gut machen. Und das treibt einen an. Und natürlich gibt es auch mal Momente, wo du aus der Haut fährst, wo du mal impulsiv bist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Die gibt's. Aber ich glaube mal, dass ein Trainer das dann auch wieder schnell vergessen hat. Also während einem Spiel bist du ja auch anders, wenn man es jetzt aufs Spiel überträgt. Du bist in einer anderen Welt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als wir, ich glaube, das war die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2003, waren wir in einem Camp, waren wir in der Nationalmannschaft im Camp. Und als wir fertig waren, sagte ich zu meinem Freund und Trainer Steffen Breuer irgendwann mal, zurzeit vielleicht sogar noch bezeichnen. Jetzt hätte in Deutschland ein Krieg ausbrechen können, ich hätte es nicht mitbekommen, weil du halt dann einfach wirklich fokussiert bist. Du bist in deiner Blase und versuchst da zu leben und das Beste zu machen, was für dich möglich ist und vor allem halt für die Spieler dann am Ende das Richtige ist und das Bestmögliche ist, um diese Leute zum Erfolg zu führen. Denn das erwarten die ja von dir. Dafür bist du ja da. Du bist ja nicht dafür da, dass du die bespaßt. Was wir tun, ist ja jetzt kein soziales Miteinander, sondern das ist ja auch erfolgsorientiert und zielorientiert, würde ich es mal eher noch nennen als erfolgsorientiert. Du bist zielorientiert an etwas dran und musst ja auch dann für die anderen da sein, für deinen Trainerstab, für deinen Staff, für die Leute außenrum und auch für die Presse. Und natürlich am Ende, und das ist das Allerwichtigste, immer und immer wieder geht es um junge Athleten, um junge Menschen, die das Maximale versuchen, aus sich herauszuholen.
Da hat Daniel dazu, das passt ganz gut, auch noch was Schönes geschickt zum Thema, wie man dann auch die allgemeinen Probleme der Spieler im Alltag auch mit begleitet als Coach. Mhm.
Der Martin, der alte Leichtathlet, der ist so unglaublich ehrgeizig und er möchte halt auch, wie er schon sagt, die Jugend immer voranbringen, die jungen Menschen. Und was ich auch gelernt habe, im Trainerschein, wir als Trainer, wir sind mal auch die Vorbilder. Das hört sich immer blöd an, aber wir sind ja praktisch Mutter, Bruder, Freund für die Athleten, für Jugendspieler im Allgemeinen. Die verlassen sich auf uns und wir müssen jetzt um sie kümmern und wir müssen auch für diese Spieler da sein und wir erziehen sie mehr oder weniger in das alltägliche Leben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wo aber auch der Martin so rüberbringt. Egal wann und wo, vor allem auch in den Lehrgängen, vor allem in der Trainerausbildung. Und das sollte man sich als Trainer dann auch irgendwann ein bisschen vor Augen immer halten. Es ist nicht einfach immer. Man muss sich ab und zu auch wieder mal auf die Basis zurückkommen, ja, was Sinn und Ziel ist.
Ja. Was Sinn und Ziel ist,
genau. Ja. Also wie siehst du für dich diesen Ansatz, also oder wie gehst du damit um? Weil du begleitest ja die Athleten da in einer wichtigen Zeit in ihrem Leben und kannst ja auch echt gut prägen.
Ja, also im Grundsatz ist es ja so, dass du keinen Menschen isoliert trainieren kannst. Also er ist ja immer ganzheitlich in seiner Person vor dir. Wenn du sagst, wir machen heute schnell Krafttraining, dann ist er ja trotzdem im Kopf bei dir und mit seinen Emotionen bei dir. Also die Ganzheitlichkeit des Menschen und die Trainierbarkeit des Ganzheitlichen ist ja immer gegeben. Die kannst du ja auch nicht wegdiskutieren. Du kannst ja nicht sagen, jetzt schalt mal dein Gehirn aus und mach mal nur Beine, sondern es ist immer da. Das heißt, Sprache, Gestik, Methodik sind alles Dinge, die den Athleten mitprägen. Und insofern hast du natürlich auch immer Einfluss als Trainer auf jemanden, der vor dir ist. Wenn wir jetzt da zum Beispiel einfach mal Doping nehmen. Ich bin ja ein absoluter Gegner von der Einnahme von Medikamenten und von leistungssteigenden Dingen, weil wir ein ganz wichtiger Grund für mich ist, dass wir ja das nicht dem Athleten überlassen. Wir reden ja von jungen Menschen, die das nicht entscheiden können. Und wir Trainer haben die Chance, hier einzugreifen und manipulativ zu sein. Und das ist eben der falsche Weg. Denn der Athlet nimmt es ja nicht ein, weil er das selber möchte, sondern weil sicherlich der Trainer oder irgendjemand anders, der dabei ist, da Einfluss darauf nimmt. Und wenn man weiß, wie groß der Einfluss ist, in USA ist auffallend zum Beispiel, dass die meisten Athleten bis in die NFL hin ihren Highschool-Trainer mehr in Erinnerung haben als dann die weiteren Trainer. Also die Jugendzeit, die prägende Jugendzeit während der Pubertät, nach der Pubertät, hat so eine massive Bedeutung für uns, dass man da als Jugendtrainer extrem aufpassen muss und wissen muss, was man da tut. Das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Zeitabschnitt im Leben und natürlich auch junge Menschen, mit denen ich dann arbeite, die dann Anfang 20 sind bis Mitte 20, auch da ist es immer noch so, dass man großen Einfluss auf diese Sportler hat, die aber dann natürlich schon eine andere gereifte Persönlichkeit haben, aber dennoch trainieren wir immer ganzheitlich. Und es geht ja nie darum, dass wir, wenn wir zu Disziplin aufrufen, dass wir dann wirklich meinen, die sollen da stehen wie Zinssoldaten, sondern es geht darum, dass jeder Athlet eine gewisse Selbstdisziplin aufbringt, dass er weiß, was er will, dass er und den Übertrag, den kann man dann schon ins normale Leben nehmen oder mitnehmen, um zu sagen, Mensch, ich habe meine Linie, ich habe mein Leben gefunden, meinen Weg gefunden und den verfolge ich auch. Und natürlich ist Sport eins der einfachsten Dinge oder eine einfache Möglichkeit auch zu erklären, dass Leistung Erfolg bringt. Wenn ich 50 Meter Zeit messen will und ich laufe zweimal die Woche 50 Meter ohne weiteres Training und mache das mal einen Monat lang, dann bin ich danach schneller als am Anfang. Das bringt es einfach mit sich. Und das Schöne ist, es zeigt einfach, wenn ich etwas tue, also diesen Wert für ein Ziel zu arbeiten, der wird im Sport eben ganz klar und deutlich rübergebracht. Und das ist, ja, ist einfach so.
Und das finde ich auch faszinierend an den Footballspielern auch, diesen Erfolgsmindset, dieses, okay, ich möchte jeden Tag 1% besser sein als den Tag vorher und ich fokussiere mich auf das, was gerade so los ist. Das ist was, was ich da immer sehr wichtig finde und faszinierend finde. Und auch, es gibt ja so Statistiken, da habe ich in meinem anderen Podcast da mal eine Folge darüber gemacht, was Millionäre beziehungsweise Milliardäre für Dinge haben, was die vereint, was da ähnlich sind. Da gibt es den Dr. Zittelmann, der hat ein Buch drüber geschrieben, was Erfolg dann auch ausmacht, auch finanziell gesehen. Und die Hälfte von denen, die haben in der Jugend Leistungssport betrieben, entweder für sich oder im Team und haben da immer versucht, der Beste zu sein. Und das hat denen mehr gebracht wie eine gute schulische Leistung, sondern diese Leistung im Sport und das dann aufs Leben zu übertragen, wie jetzt dann durch den American Football.
Ja, das ist auf alle Fälle auch ein wichtiges Tool. Und da glaube ich auch, dass eben Sportarten wie Leichtathletik, Krafttraining, auch der American Football und andere Spielsportarten einen wirklich dazu bewegen, dass American Football diese Faszination für mich hat, ist natürlich die Vereinigung aus all diesen Dingen, aus dieser Leichtathletik, dem Kraftsport und der Strategie, dem Teamsport. Das ist einfach eine Faszination, die mich eben packt. Aber es gibt genügend Tennisspieler, die Faszination ihres Sportes haben, also Einzelsportler oder Schwimmer, Marathonläufer. Das ist ja eine unglaubliche Willenskraft, die einen da vorantreiben muss, wenn man sich vorstellt, wie viele Stunden die entweder auf der Straße sind, da geht's ja noch, aber bei Schwimmern denke ich mir immer stundenlang, die kennen ja jede Kachel beim Vornamen, die sie da unten sehen. Das ist schon, also das ist auch für mich auch eine faszinierende Leistung. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber es ist irre, wie viel Zeit dann damit verbunden wird und verbracht wird.
Okay, dann habe ich noch Instagram-Nachrichten, zwei bekommen, zwei Fragen. Und zwar die eine von Sebastian Mühlenhof von meinsportpodcast.de. Da hat er auch einen Podcast. Ich glaube, du kennst ihn auch, Martin. Der hatte die Frage gestellt, warum bin ich der Pressesprecher der Welt mit einem Smiley?
Ja, der Sebastian ist auch jemand, der seine Arbeit bei der Presse meines Erachtens nach mit einer unglaublichen Leidenschaft betreibt, der auch da ganz viel Emotion und Leidenschaft reinpackt und der Dinge auch anspricht, der Dinge auch einfach mal aufdeckt und sagt, das ist so und schaut mal nach, warum ist das so? Und es macht immer wieder Freude, mit ihm in der Pressearbeit zu arbeiten oder ihn als Medienvertreter zu haben. Er stellt auch unangenehme Fragen. Das macht ihn manchmal schwierig. Aber das ist so. Er bringt es auf den Punkt und er kann auch mit allen Leuten sehr gut umgehen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich ihn einfach auch als Pressemitarbeiter oder als Pressearbeiter, Medienmenschen sehr angenehm.
Also ist jetzt bei der Stuttgart Search mit als Pressesprecher oder als Medienvertreter Mitarbeiter?
Er war Pressesprecher. Ich weiß nicht, aber ich muss jetzt ehrlich zugeben, die Medienabteilung ist mir immer ein bisschen weiter weg. Er ist in der Presseabteilung der Search und ist eigentlich mein Ansprechpartner bei der Search immer und immer wieder. Und was natürlich unglaublich ist, und das muss man einfach auch mal offenlegen dürfen, der Sebastian, der hat einen Tagessatz von 4.000 Euro, wenn der irgendwo arbeitet. Also das habe ich so gesagt und ich veröffentlicht es auch immer und er steht immer da und sagt, nee, ich nicht. Ich habe gesagt, Wenn es gesagt ist, ist es wieder Presse. Wenn es gesagt ist, dann ist es wahr. Das, und wenn ich es im Internet sage, dann, also irgendwas muss ja dran sein an den 4.000 Euro am Tag. Ne?
Schauen wir, ob wir das Gerücht dann jetzt weiter hiermit verbreiten, ja.
Ist unser Running Gag, ja, der Sebastian und ich. Also immer, ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu betonen. Egal, wo wir sind, wo wir auftreten oder Sebastian ist dabei, muss ich immer loswerden, dass der Sebastian einmal eben so ein hochbezahlter Medienvertreter ist.
Ja, sehr schön. Also, Grüße gehen raus an dich, Sebastian.
Ja.
Und dann habe ich noch von Steffen eine Nachricht bekommen. Wie herausfordernd ist es für den Trainerstab und die Spieler, Spiele im Ausland zu meistern?
Das ist toll. Das ist nicht herausfordernd, das ist toll. Das gibt uns ein unglaublich positives Gefühl und steigert die Spannung ins Unermessliche. Also ich kann da immer wieder nur sagen, jetzt letztes Jahr Barcelona dorthin zu fliegen und dann dort zu sein, ist einfach eine tolle Sache. Natürlich gibt es da Herausforderungen. Also wenn man da aus dem Nähkästchen ja plaudert, wie wir das hier machen wollen.
Genau.
Sind wir letztes Jahr in Barcelona angekommen. Ich hatte aber aufgrund der Reisezeiten noch ein Training angesetzt und dann gab es keinen Platz. Hat sich keiner um den Platz gekümmert, beziehungsweise ja, hieß es, ja, haben wir. Und das sind dann so Momente, wo der Cheftrainer ganz komisch werden kann und hat dann erstmal den Football Operations und die anderen einfach Gas gegeben. Ich will den Platz, ich brauche jetzt einen Platz, wir müssen trainieren. Und am Ende klappt dann ja auch alles. Aber das sind dann schon Dinge, wo du auch mal komisch wirst. Unsere Organisation hat es aber super hingekriegt. Wir hatten dann einen ganz tollen Platz. Wir hatten dann Busse zur Verfügung, die uns dann dorthin gefahren haben. Das waren so 10 Minuten mit dem Bus. Und ganz abgeschieden, eine tolle Sportanlage in Spanien. Und dort konnten wir dann eben unsere 2 Trainingseinheiten abhalten. Gleich am Ankunftstag, weil wir früh ankamen, habe ich am Nachmittag noch ein Training angesetzt. Und dann haben wir das Abschlusstraining am nächsten Vormittag noch gehabt. Denn die Auslandsreisen bringen natürlich deinen Plan durcheinander. Die machen ja den Wochenplan kaputt und du musst dir das Training irgendwie aufholen, damit du im Zeitplan bleibst. Und dann gibt es schon mal so eine Herausforderung. Oh, ja, kommst an und dann, ja, Trainingsplatz weiß jetzt keiner.
Okay.
Dann muss reagiert werden.
Aber wie war so das Spiel an sich, die Atmosphäre in Barcelona? Ihr habt ja dann auch ganz knapp gewonnen dann am Ende und Das war doch bestimmt auch cool.
Ja, es war für mich persönlich ein Ankommen in der Liga eigentlich. Wir haben uns vorbereitet, wir haben alles gemacht. Das Camp war toll und ich erinnere mich dran, ich weiß nicht, ob das den Kollegen auch so geht. Darüber habe ich noch nie mit Kollegen gesprochen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber du schaust dir ja den Gegner dann an und wir kamen im Stadion an und haben unsere Sachen gemacht und dann kamen die spanischen Spieler schon so langsam. Die waren Umkleidekabinen ein Stück hinweg, aber wir hatten Sichtkontakt und die sahen alle in dem Moment viel athletischer aus als meine Spieler. Und ich sagte zum Andy, um Gottes Willen, was haben wir falsch gemacht? Und er sagt, warum? Schau doch mal die Typen an. Das ist ja, wo sind wir denn da hingeraten? Und dann lief er nur lächelnd weiter und ich dachte, ja, gut, tolle Antwort. Schön. Ich weiß nicht, ob das allen Kollegen so geht, aber ich habe dann schon gedacht, meine Güte, das wird der Wahnsinn. Jetzt stell dich drauf ein, Kopf klar kriegen. Du musst jetzt coachen bis zum Umfallen. Du darfst dann keinen Fehler machen. Und wir lagen dann auch zurück und haben dann mit einem tollen Spielzug, der Pascal Flößer hat dann einen tollen Touchdown-Pass gefangen in die Endzone rein, ganz am Ende des Spiels und konnten dann mit einem ersten Sieg in die ELF-Saison gehen, was natürlich im ersten Moment unglaublich entlastet und befreit, wenn du Auswärtsspiel in Barcelona, das erste Mal mit einer Mannschaft unterwegs und das allererste Spiel in der Liga, du gewinnst das. Das ist natürlich dann ein sehr befreiendes Gefühl. Und von da an ging es dann auch leichter, bis wir dann unseren Quarterback verloren hatten. Dann wurde es wieder etwas schwieriger, aber das ist halt auch Teil des Jobs.
Ja, dann muss das System nochmal umstellen. Da können wir in einer anderen Folge auch mal noch darauf eingehen. Ja, also danke für die Einblicke. Das ist echt. Also ich habe das Spiel damals auch verfolgt. Das lief auf ran.de und
stimmt, ja.
War ein Live-Spiel damals, ja. Genau. Und habe da echt mitgefiebert und dachte mir, wow, ja, erstes Spiel und geht gleich richtig los. Gut zu beobachten.
Ja.
Und wir wollen ja immer noch so gegen Ende auch mal so kurz NFL-ELF-Vergleich noch machen. Und zwar hat mir Marco noch geschrieben, Dominik Eberle ist jetzt bei den Green Bay Packers als Kicker. Der kommt ja hier auch aus Mittelfranken in der Nähe von Ansbach. Ist auch ein deutscher Spieler. Und da würde mich mal interessieren, Thema Kicker. Also du hast ja erzählt, ihr habt jetzt den italienischen Kicker da euch geholt für diese Saison. Ja. Und welche Priorität hat der Kicker für dich? Auf was achtest du da? Suchst du den selbst heraus oder lässt du das deinen Coaches dann machen? Würde mich mal interessieren.
Wir haben mit dem Jemil Hamiko einen sehr guten Special-Team-Trainer, der die Special-Teams macht. Der wird in diesem Jahr begleiten und der macht eine tolle Arbeit mit Kickern. Wir haben jetzt lange gesucht und haben uns dann für den Jonathan entschieden, weil er eine unglaubliche Konstanz bewiesen hat, auch beim Training wirklich gezeigt hat, was er kann. Aus dem Grund haben wir uns für den Jonathan entschieden. Und ich glaube, wenn man einen Spot seiner Transition Players für den Kicker hergibt, dann zeigt es schon, welche Bedeutung man dem beimisst. Und wenn wir das verfolgen, und da kann man ja auch die Augen nicht davor verschließen, die Kicker sind ja oftmals die Highscorer. Und wie viele Spiele, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich müsste nachschauen, aber ich weiß, dass ein Großteil der Spiele in der NFL eben durch den Kicker entschieden werden. Und dann kann ich ja nicht die Augen zumachen und kann sagen, na, ist mir egal. Ich meine, es gibt ja Trainer, die sagen, das Kicking-Game wird überbewertet, wir kicken gar nicht. Ich habe mal gegen so einen Trainer gespielt, schon lange her, in der unteren Liga. Und der hat das Spiel deswegen meiner Meinung nach verloren, weil er eben nicht kickt. Denn das Kicken hat ja eine große Bedeutung. Und es geht nicht nur um Statistiken im Football. Da geht es ganz, ganz viel um Statistiken, aber am Ende geht es um Emotionen, am Ende geht es um Strategie, um Taktik, und da gehört das Kicking Game dazu. Und ich bin dann schon jemand, der sich eher da an die NFL hält und sich überlegt, Mensch, Kicking Games und so viele Spiele werden durch den Kicker entschieden. Und auch bei uns, wenn wir dieses Jahr zusammenziehen, was alles daneben gegangen ist, die Punkte aufzählen würden, dann würde die Statistik anders aussehen. Also wir legen da schon großen Wert auf den Kicker, und die Entscheidung hatte Jemil und ich getroffen. Wir haben uns einige Kicker angesehen, hatten auch den Jens Hauser wieder auf dem Schirm vom letzten Jahr bei uns, haben uns dann aber wirklich bewusst für den Jonathan entschieden und freuen uns jetzt auch drauf, wenn der dann im Mai da ist, dass wir dann da wirklich gut mit ihm arbeiten können.
Bist du da auch so tief drinnen, was ein Kicker alles wissen muss? Denn Dominik Eberle, der hatte bei der Match Reaction auf Football Bromance, hatte er da mal erzählt, so, das haben die verschiedene Kicker-Stile, auch den Tucker von den Baltimore Ravens auch dargestellt, welchen Stil das der liegt ja richtig schräg, so wenn der kickt, Dominik kickt dann etwas gerade, dann bevor wenn die so dastehen, dann gehen die oft mal so kurz nach hinten und wieder nach vorne und laufen dann los, und da ist ja alles bis auf die Millisekunde getimed und getrackt, und da kommt es ja auch so viel an, und ich war da wirklich erstaunt, als Dominik das alles erzählt und dargestellt hat, auf was es da ankommt bei einem Kicker. Bist du da auch so tief drinnen oder lässt es dein Special Teams Coach dann machen?
Darum haben wir den Jemil. Ich beobachte das und mache mir meine Gedanken dazu, aber natürlich lasse ich da meinem Coach, also dem Jemil, da freie Hand erstmal, denn der muss herausfinden, welchen Stil der Kicker jetzt haben möchte. Und du kannst gerade in so Positionen wie Quarterback und Kicker, das ja echt speziell ist, glaube ich, lässt man ja auch viel Freiheit. Also ich habe meinen Stil, wie ich mich hinstellen würde als Quarterback oder als Kicker. Aber am Ende haben die ja alle Freiheiten der Welt, weil du dann sagst, stell dich so hin, wie du dich am besten fühlst, und kick das Ding dadurch. Und solange das erfolgreich ist, lässt man das so machen und verfeinert es, versucht da physikalische und sportwissenschaftliche Erkenntnisse mit reinfließen zu lassen, und wundert sich dann manchmal, warum manch ein Mensch die Physik überwindet und plötzlich ganz anders funktioniert. Aber es klappt. Ne? Also Doug Flutie damals, der hatte ja extremen Sidearm beim Wurf, aber es hat funktioniert. Also das hat alles geklappt. Und warum soll man es dann nicht machen? Da ist es eigentlich egal. Da führen einfach viele Wege nach Rom. Und genauso ist es beim Kicker auch. Ich schaue mir das an. Ich sehe da auch immer wieder hin, wenn ich auf dem Trainingsplatz bin, spreche mit dem Jemil. Und meine Trainer, muss ich sagen, das ist ganz toll. Die reporten mir auch ständig. Auch der Andy Meyer schickt mir alles, was in der Defense passiert, kriegt das alles mit auf den Schreibtisch und geht es dann durch. Genauso wie der Jemil mir alles reportet, was im Kicking Game ist und welchen Spieler er jetzt dafür einsetzen würde und warum er glaubt, dass der dazu ist. Das wäre jetzt ja auch für den Cheftrainer, glaube ich, viel zu viel, wenn ich jetzt noch rausfinden müsste, welcher Spieler jetzt im Special Team gut aufgehoben ist. Da hat der Jemil jetzt den Blick dazu. Natürlich fällt mir auch mal was auf, wo ich sage, hey, den würde ich jetzt mal ausprobieren und dann mache ich das auch weiter. Aber am Ende stellt der Jemil das Team zusammen und ich muss halt dann Ja sagen oder Nein sagen. Aber warum soll ich Nein sagen, wenn ich einen Trainer verpflichte, dann gehe ich ja davon aus, dass er die Aufgabe erfüllen kann in meinem Sinne, so wie ich mir das vorstelle. Und dann wäre es ein Quatsch, wenn ich da andauernd reinquatsche.
Das stimmt. Und die mentale Stärke von den Kickern, gehst du da auch mit ran, wenn der jetzt mal ein, zwei Bälle dann verschossen hat in dem Spiel? Oder lässt du das dann deinen Special Teams Trainer dann angehen?
Naja, grundsätzlich auch da macht es natürlich der Jemil, der ist ja viel näher dran. Aber man stellt immer wieder fest, dass der ein oder andere Spieler ja auch mal den Zuspruch des Cheftrainers braucht. Und ich habe das letztes Jahr ein bisschen unterschätzt, meine Aufgabe als Cheftrainer, meinen Einfluss als Cheftrainer, muss ich ehrlich sagen. Manchmal denke ich halt, na, das funktioniert, die funktionieren alle. Aber es ist wichtig, mit den Spielern ein Verhältnis zu haben. Auch als Cheftrainer rumzulaufen. Ich versuche immer relativ schnell alle Vornamen der Spieler zu kennen. Also auch bei neuen Spielern, dass ich da relativ schnell reinkomme, dass ich jeden ansprechen kann, auch beim Vornamen. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist sicherlich eine Eigenheit. Manch einer ruft die Spieler bei den Nummern. Ich bin halt jemand, der sagt, ich möchte den Vornamen einfach kennen. Und ich habe das letztes Jahr ein bisschen unterschätzt, dass der Einfluss des Cheftrainers auf den einzelnen Spieler größer ist, als ich dachte. Und es ist wichtig, dass ich mir die Zeit nehme und auch die Aufgabe ernst nehme, alle Spieler anzusprechen und mit allen Spielern auch ein Verhältnis aufzubauen. Das ist nicht einfach, weil es einfach viele sind und ich natürlich ganz stark auf den Angriff bezogen bin, aber es ist einfach wichtig. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr besser
bin. Ja, man kann ja immer auch an sich ein bisschen noch besser werden, auch wenn du schon 30 Jahre Coaching-Erfahrung hast dann, ne?
Ja, hoffen wir mal.
Ja, ich meine, jeder Mensch hört ja seinen Vornamen wirklich gerne. Und es gibt ja auch manche, die mir sagen, boah, ich kann mir keinen Namen merken oder man traut sich da nicht nochmal nachzufragen. Aber das kenne ich so, also man kann jeden eigentlich nochmal fragen, weil jeder eigentlich seinen Namen gerne sagt und auch gerne mit dem Namen angesprochen wird. Und ich glaube schon, dass das noch so ein, 2% ausmachen könnte, dass dann in einer entscheidenden Situation Spieler noch ein bisschen mehr gibt oder noch ein bisschen besser trainiert und im Spiel dann noch etwas mehr Einfluss haben könnte.
Ja, es geht aber auch darum, einen Spieler zu verstehen. Wenn du nur so ein loses Verhältnis hast, dann kriegst du ja seine Ängste und Sorgen gar nicht mit. Du bist ja überhaupt nicht dabei und wunderst dich dann manchmal. Es gibt ja Spieler, wo du einfach auch sagst, oh Mann, der geht mir auf die Nerven. Immer das Gleiche, immer wieder der und immer wieder der. Manchmal ist es aber einfach nur ein Hilfeschrei. Manchmal ist es einfach nur, hallo, ich möchte gehört werden. Und wenn du das übersiehst, dann machst du dir das Leben ja selber schwerer. Auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen, denn wir sind ja auch alles nur Menschen. Also wir sind ja genauso wie jeder andere, haben wir einen Alltag. Ich komme auch mal ins Training nach einer Besprechung und mir platzt der Kragen, weil die Besprechung scheiße gelaufen ist. Aber da kann ja kein Spieler was dafür. Und das dann abzuarbeiten, ist sicherlich immer eine sehr schwierige Angelegenheit und dann immer auf die Leute einzuwirken. Aber das gehört eben dazu. Und da müssen wir als Trainer einfach an uns arbeiten. Da sind ja wir diejenigen, das sind wir in der Pflicht einfach. Willst du mal so formulieren.
Okay, danke dir. Dann machen wir die Folge für heute auch langsam zu. Also vielen Dank wieder fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter. Das Gewinnspiel läuft noch. Also wenn ihr auch 2 Karten für Stuttgart Search während der Saison gewinnen möchtet oder eine Fahrt mit der Search Patrol, dem Muscle Car mit über 450 PS und V8, dann teilt uns bitte gerne, wenn ihr Lust habt, dieses Projekt mit zu unterstützen. Es würde uns wirklich freuen. Und ihr findet uns auf Instagram unter Football Hautnah. Auch auf Facebook gibt es eine Page Football Hautnah und seit dieser Woche auch auf Twitter unter @hautnahpodcast könnt ihr uns folgen. Und abonniert uns bitte gerne, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge herauskommt. Bewertet uns auf Spotify, auf Apple Podcast. Und ja, alles Wichtige findet ihr wie immer noch in den Shownotes. Und die letzten Worte gehören dann wieder dir, Martin. Hast du noch einen Impuls für unsere Hörer?
Oh, Impuls ist immer schwierig. Der Johannes überfordert mich dann am Ende immer und sagt im Impuls, ich will ja jetzt da keinen Trainingsplan aufstellen für alle Leute. Ich freue mich, dass der Podcast so gut angenommen wird. Ich freue mich über alle Fragen und über die rege Teilnahme, dass es nicht nur ein Monolog ist, sondern dass die Zuhörer wirklich auch viel Fragen stellen und wir da darauf eingehen können. Ich wünsche allen eine tolle Woche und hoffe, dass wir uns dann bald wieder hören zusammen. Und ja, let's go search.
Danke dir. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.